Ich habe vor kurzem ein spannendes Bild von dir gesehen auf Blue Sky.
Ja, es ist nicht jugendfrei, müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Und zwar ist es ein Halbnachtbild von mir, das ich gepostet habe.
Du hast Hotpants an, dein Freizeitlook.
Ich habe Hotpants an, und, aber man muss zu meiner Rettung sagen, es sind nicht meine Nachten, die man da sieht, sondern sie sind von der AI generiert worden, und zwar mit meinem neuen Lieblingstool im Internet.
Nämlich?
Also es kommt von Google, von der AI. Es ist eigentlich Gemini, aber nicht Gemini dort, wo man es erwartet, sondern es ist das AI-Studio von Google. Und dort sind so ein bisschen Experimental-Feature abrufbar und bearbeitbar. Und man kann eben auch mit ganz normalen Prompts Bilder erstellen. Und ich habe ein Porträt von mir reingeladen, also Oberkörper. Und nachher gesagt, hey, mach beide dran. Und leider, ja, hat es dann gemacht, aber die sind dann nackt gewesen, und das ist nicht mal das Problem, sondern das Problem ist so die komische Pose und ein bisschen zu wenig Muskeln für mich als Velofahrer. Das hat mich ein bisschen, am meisten dann ein bisschen genervt.
Genau, ich lache, weil ich gerade nochmal das Bild angeschaut habe. Wenn ihr dem Bö folgt, es ist auf seinem Social Media Account.
Und wir tun es natürlich auf Prompt Zero Account auf Blue Sky reposten. Hast du schon mal mit dem AI Studio gespielt?
Hey, ja, habe ich schon ein paar Mal. Ich finde es recht cool, also eben da Modell, wo der, also kurz ausholen, AI Studio ist quasi einfach die Entwicklerumgebung für Entwickler, wo sie können Sachen ausprobieren. Und dort drin ist eben Gemini 2.0 Flash Image Generation Experimental, ein rechter Zungenbrecher, ein Riesentitel. Es ist eigentlich Photoshop mit Prompts, wenn man so will.
Genau. Ja. Und das Coole ist, ich könnte es auch ausprobieren, sei es jetzt mit dem privaten oder Geschäfts-Google-Account oder was bei uns geht, mit unserem Büro-Account, gehen rein aistudio.google.com und dann, eben du sagst, es ist für die Developer, aber es ist relativ easy zum Bedienen.
Genau, man muss eine Benutzeroberfläche, es ist nicht ein Terminal.
Genau, was man vielleicht nicht checkt, ihr müsst bei Modell rechts dann eben Gemini 2.0 Flash Image Generation Experimental auswählen und dann könnt ihr eigentlich loslegen und eben, man kann zum Beispiel eben, du sagst, es ist wie Photoshop, man kann zum Beispiel irgendein Bild reinladen, wo irgendjemand, weiss auch nicht, das Handy in die Kamera hebt und kann sagen, hey, mach aus dem Handy Banane, und dann hebt er eine Banane in die Kamera.
Genau, ja, oder macht Banane rot, oder was auch cool ist, man kann zum Beispiel halt sich eine Geschichte generieren lassen und auch dann gleichzeitig Bilder dazu, also halt wie ein Comic zum Beispiel, mehrere Panels. Und es hat halt die gewisse Beständigkeit. Also die Bilder bauen dann aufeinander auf und haben den gleichen Stil und so. Was auch cool ist, was ihr auch ausprobieren könnt, ist, ihr könnt zwei Bilder aufladen, zum Beispiel eben das Bild von irgendeiner Tasche oder einem Schuh, und dann sagen, hey, wenn man jetzt nochmal ein böses Bild nimmt, ziehe ihm doch den Nike Sneaker, und dann hat er halt dann nachher auf dem nächsten Bild den Nike Sneaker.
Und findige User haben natürlich schon etwas ein bisschen halb Illegales herausgefunden, was mit dem Google AI Studio kann machen. Und zwar, ihr könnt geschützte Bilder aufladen und das Wasserzeichen entfernen.
Das ja, jetzt denke ich jetzt mal ein Feature, das wahrscheinlich dann nicht in der finalen Version wird.
Nein, drin sein, könnte ich mir vorstellen. Ich habe es probiert, zum Beispiel, wenn man irgendwie das Getty-Bild abladet oder irgendwie, ich weiß nicht, Shutterstock, und hat damals, wenn man es nicht gekauft hat, haben sie die Wasserzeichen drauf, dann kann man einfach sagen, hey, Google Gemini, mach es weg, und dann ist es weg und man sieht es nicht, dass irgendetwas weggemacht ist. Das ist natürlich nur zu Übungszwecken und nicht, dass ihr das auch macht.
Genau. Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Tobias Bolzon
und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Tobias, unser AI-Podcast ist recht eine Zeit voraus, und vor allem die letzte Folge haben wir, glaube ich, ein Thema aufgegriffen, das wirklich sehr brandneu war, wo dann nachher noch recht zu reden gegeben hat. Und zwar, es ist Apple, wir haben über Apple geredet, und die Verzögerung von Apple Intelligence. Eben, du hast jetzt ja schon gesagt, das ist, es kommt wahrscheinlich statt das Jahr erst 2026, wenn sogar nicht 2027 raus. Und das hat sich dann, glaube ich, verfestigt sozusagen, da die Aussage.
Ja, also um zu kurz rekapitulieren, eben, Apple hat ja so die AI-Funktionen einen grossen Teil vorgestellt an der WWDC, also ihrer eigenen Entwicklerkonferenz 2024, im Juni ist das gewesen. Und ja, dann eigentlich hätte ein grosser Teil von dem sollen fertig sein zum Start vom iPhone 16. Das ist im September gewesen. Das ist aber dann nicht der Fall gewesen. Das heisst, sie haben eigentlich ihres Haupt Feature, das sie beworben haben im Sommer, nicht auf den Hardware-Launch released, was schon mal ein paar Fragezeichen ausgelöst hat. Zusätzlich ist das Ganze auch nur in Englisch gewesen, das heisst, auf Deutsch soll es dann erst im April rauskommen. Und da, wo jetzt im Moment der Stand ist, das ist einfach sehr mager. Und das sehen auch andere Leute so, zum Beispiel auch der John Gruber, das ist ein Apple-Kenner, der schreibt, schreibt schon mehrere Jahrzehnte über das Unternehmen, hat eigentlich normalerweise sehr eine gute Meinung.
Ja, man könnte fast schon sagen Fanboy.
Fast schon Fanboy, ist auch, hat auch immer einen Podcast und so, die grossen Apple-Manager dabei, die mit ihm reden. Und wenn der kritisiert, dann kann man ein bisschen davon ausgehen, da ist wirklich Feuer im Dach drin. Und er hat dann das Ganze auch so ein bisschen angestoßen. Und zwar hat er einen Blogpost veröffentlicht, wo es heisst, etwas ist faul im Staat Cupertino.
Something is rotten in the state of Cupertino.
Genau. Genau. Cupertino, für die, die es nicht wissen, ist der Hauptsitz von Apple in Kalifornien. Ein kleines Städtchen. Im Silicon Valley hat glaube ich irgendwie bis über 50.000
Einwohner oder so. Apple Raumschiff steht, wo der kreisrunde eben Hauptsitz.
Genau, und dort in dem Blogpost wird er dann auch ziemlich deutlich sagt, dass es dass viel von den Sachen, wo Apple gezeigt hat an der Entwicklerkonferenz nur ein Konzeptvideo gsi sind, dass die Sachen gar nicht existieren.
Vaporware ist da der Ausdruck, der genau, Fachausdruck, ja. Also Dampf war, wo eben sich schnell verflüchtigt.
Genau, und er schreibt dann auch, Konzeptvideos sind Bullshit und ein Zeichen für ein Unternehmen in Aufruhr, wenn nicht sogar in der Krise.
Du hast ja im Blick auch über das Thema geschrieben und du hast sogar geschrieben, nicht nur Apple hat das Problem mit KI auf den Händen, sondern eigentlich alle Hersteller. Also alle versprechen ein bisschen zu viel und haltet wenig.
Hey, es ist halt einfach ein, natürlich, KI ist eine unglaublich tolle Technologie, GenAI sowieso auch. Das Problem ist einfach halt immer bei so Sachen, alle wollen irgendwie dabei sein und alle kommen gross mit Marketingversprechen raus und wollen irgendwo einen Sticker drauf haben, AI Inside, oder? Also egal, was irgendwie rauskommt, bei Apple ist das nicht anders gewesen, bei Samsung, bei Google, bei jenes zig grossen Hersteller ist das nicht anders gewesen. Und wir haben auch schon darüber geredet, auch in unserem Podcast, einige von denen, die auch grosse Versprechen gemacht haben, die gibt es auch nicht mehr, oder? Also es hat da der komische Rabbit-Ding gegeben, so ein AI-Gadget, das hat die Humane, der Humane-Pin gegeben, die KI-Brosche, wo ein riesen Flop war, wo auch verkauft worden ist, jetzt noch ein HP für irgendwie etwas, glaube ich, über 100 Millionen Dollar. Und das sind einfach so ein paar wenige von diesen Beispielen, ja, die auch zeigen, die Versprechen sind gross, aber das, was bisher geliefert worden ist, ist noch nicht wirklich angekommen bei den Leuten.
Ja, ich meine, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich habe ja auch ein bisschen ein zweispältiges Verhältnis zu AI. Natürlich finde ich es cool. Wir machen ja den Podcast. Ich nutze aber AI vor allem am Computer, am Laptop, die Sprachmodelle, wie auch immer, so. Und auf dem Handy eigentlich weniger. Es geht sogar so weit, dass ich gar nicht so richtig Lust habe, irgendwie auf dem Handy etwas zu machen. Ich schreibe gar nicht so viel auf dem Handy. Also beziehungsweise sehr kurze Mitteilungen. Da brauche ich jetzt nicht wirklich AI-Unterstützung. Und ja, irgendetwas aus dem Foto ausretuschieren. Das ist etwas, was funktioniert, sowohl bei Apple als auch bei Samsung. Also wenn jetzt irgendwie, weiß man nicht, am Strand irgendwie ein Mann hinten durchläuft, kann man das schön ausretuschieren. Aber so ein bisschen, für mich hat es bisher noch nicht gelangt. Und ich glaube eben, es ist, wie du sagst, sie wollen das draufklatschen, obwohl es eigentlich noch nicht ready ist für die kleinen Geräte. Und eben, ich muss nochmal sagen, wenn sogar die grossen Tech-Firmen, Apple als wertvollste Firma von der Welt, die wirklich Milliarden auch in der Kriegskasse hat für so Spass zum Entwickeln, das nicht schafft, dann, ja, dann ist es wirklich wahrscheinlich schwierig.
Mhm. Ja, so die grösste Kritik richtet sich vor allem auch an Siri, also der in Anführungs- und Schlusszeichen schlaue Assistent, der seit ein paar Jahren auf dem Gerät von Apple lebt, wo halt eben bisher nicht wahnsinnig viel hat können. Dort sind die Versprechen extrem gross gewesen im letzten Sommer und meiner Meinung nach auch wirklich spannend. Also halt das Grosse war wirklich interessant gewesen wäre, ist halt, dass Siri persönlichen Kontext versteht, quasi Zugriff hat auf die Daten, auch an Apps bedienen, Apps kann untereinander orchestrieren und so. Also eigentlich Versprechen mega cool. Ich habe es auch mega cool gefunden. Ich habe sogar einen Artikel geschrieben, so wird Apple Intelligence unser Leben verändern. Grosse Worte.
Einfach noch nicht jetzt gerade.
Das Problem ist, ja, das, was letzten Sommer extrem futuristisch getönt hat, ist mittlerweile, wo KI-Agenten immer mehr im Aufkommen sind, halt auch nicht mehr schon so toll. Und wenn es dann erst irgendwie 2028 kommt, ja, dann ist es irgendwie halt Schnee von gestern. Und da ist einer der grossen Kritikpunkte auch, wo auch der John Gruber, also der Apple-Blogger, halt auch darauf angeführt hat. Und er hat vor allem auch die ganze Unternehmenskultur bei Apple auch ein bisschen in Frage gestellt. Er sagt quasi halt, wenn Mittelmäßigkeit ausreden und Unsinn Wurzeln schlagen, übernehmen sie. Eine Kultur der Exzellenz, Verantwortlichkeit und Integrität kann die Akzeptanz dieser Dinge nicht dulden.
Also ja, bin wahrscheinlich wieder ein alter Bekannter, der leider schon lange tot ist, auspackt, nämlich der Steve Jobs. Apple-Mitgründer und langjähriger Chef, der das iPhone vorgestellt hat, man erinnert sich. Viele sagen, unter Steve Jobs wäre das nicht passiert. Der hätte, weiß auch nicht, entweder hat er es gar nicht angekündigt oder er hat am Management so Druck gemacht, dass es funktioniert hat, oder er hat irgendwie halt die Verantwortlichen rausgestellt, die das nicht auf die Reihe gekriegt hätten.
Ja, finde ich ein bisschen viel was wäre wenn natürlich. Vielleicht auch ein bisschen verklärte Nostalgie. Ich weiß nicht, ich will mich jetzt da nicht rauswagen. Ich denke aber schon auch, ja, dass Glaubwürdigkeit ist schon, hat jetzt schon einen rechten Zacken ab. Also nicht nur von Apple, sondern auch von anderen Firmen, die vielleicht Sachen versprechen, die dann auch nicht erfüllen können. Apple tut so Sachen eigentlich ja gerne einfach ein bisschen unter den Tisch wischen, oder? Also man denkt zum Beispiel auch, sie haben mal da die Ladematte vorgestellt, wo irgendwie hätte ich können mehrere Geräte gleichzeitig laden und so. Ein relativ komplexes, hardware-technisches Problem. Und außer, sie haben sogar ein Demo, ich bin an dieser Veranstaltung gewesen, und sie haben ein Demo-Produkt gehabt, wo sie ausgestellt haben, wo noch nicht funktioniert hat, aber quasi in der Zuversicht, dass man ja dann da vielleicht schon ankriegt. Also irgendwie die Confidence muss ja da gewesen sein.
Also ist da die Wireless Ladematte, wo du hast können, genau, irgendwie ein Handy, Kopfhörer und irgendwann mal etwas.
Genau, und deine Apple Watch zum Beispiel.
Oder die Apple Watch, genau, ja.
Und ja, das ist nie rausgekommen. Und anstatt, dass man sich dann irgendwie dazu geäussert hat, wieso und so, wieso nicht, ist das Produkt dann einfach verschwunden auf der Website. Oder?
Ich mein,
und da ist jetzt da ein bisschen ähnlich gewesen, oder? Sie haben jetzt, sind sogar Werbespots gedrückt mit den Funktionalitäten, die zu Siri sollen kommen. Und einer zum Beispiel ist einfach verschwunden jetzt.
Das ist der mit der Game of Thrones Schauspielerin, genau, gewesen. Eben, das ist in den USA gelaufen, im Web. Und auf einmal ist der Spot verschwunden vom Netz. Ich glaube, der letzte grosse Fall, wo der Tim Cook, der Apple-CEO, anstehen und sich entschuldigen für etwas, ist, glaube ich, das Apple Maps-Debakel gewesen. Ältere Hörer erinnern sich. Das ist der, wo Apple eben sind Google Maps Konkurrent auf den Markt gebracht hat, und es hat wirklich ganz, ganz schlecht ausgesehen. Also so Brücken sind dann runtergegangen, sozusagen auf Wasserhöhe und wieder rauf.
Also wenn der Salvador Dali würde Maps kreieren.
Also ganz, ganz.
Ich habe es schön gefunden zum Teil. Ja, ich weiss, okay. Ich habe eine Bildgalerie gemacht.
Du schon. dort ist dann der Tim Cook angestanden, hat sich entschuldigt. Das warten wir noch, beziehungsweise das hat es jetzt eben nicht gegeben bei Apple. Man versucht es ein bisschen, eben, ich weiß auch nicht, unter den Tisch zu kehren.
Also offensichtlich ist ja schon Feuer im Dach. Es hat ja allem Anschein nach irgendein Meeting gegeben, wo über Bloomberg geleakt worden ist, der Inhalt geleakt worden ist.
Genau, das ist, hat Mark Gurman geschrieben, eben der Bloomberg Tech Reporter, wo irgendwie, ich glaube, alles weiss aus dem Innersten von Apple. Und es hat ein All-Hands-Meeting bei Apple, also ein internes Meeting, wo da ein bisschen die Verantwortlichen haben müssen, Rede und Antwort stehen. Und dort hat zum Beispiel Lute Gurman den Robbie Walker, der Senior Director für Siri war, hat sich geäussert zu der Verzögerungen bei den KI-Features und hat das selber als hässlich und peinlich bezeichnet. Plus, es ist auch noch eine Zahl genannt worden, nur in 66-80% der Fälle hat Siri korrekt geantwortet, also die AI. Und die restlichen sind falsch gewesen. Und das ist natürlich schon etwas, wo wahrscheinlich nicht akzeptabel ist. Also ich glaube, jeder, der mit GenAI arbeitet, der weiss, hey, es funktioniert wahrscheinlich in den meisten Fällen, aber ab und zu funktioniert es dann mal nicht. Aber wenn du, ja, blöd gesagt, jedes zweite Mal oder eins von drei Mal, wenn es nicht funktioniert, dann macht wahrscheinlich das nicht so Spass, dann zu bedienen. Vor allem eben ist Siri ja eh schon ein bisschen mühsam zu bedienen, über Stimmen und so. Und wenn du dann da musst wie ein Löli ins Handy reinheben, bis Siri mal lost, dann ist das doch ein Abtörner.
Eben in dem Werbespot, wo Apple verschwinden lassen hat, hat eben Bella Ramsey gefragt, hey Siri, wer ist die, oh sorry, jetzt habe ich vielleicht eure Sachen getriggert, hey Siri, wer ist denn der Typ, den ich letztes Jahr in einem Kaffee getroffen habe? Und dann hat Siri gesagt, Zack. Und ja, wäre halt blöd, wenn dann der halt mal Emil heisst zum Beispiel. Und wenn da in einem von drei Fällen passiert, ist es natürlich noch viel blöder.
Genau. Eben, wir haben über Apple-Kündigung gemacht, also ob es da irgendwie zur Kündigung gekommen ist wegen dem Debakel. Eben der German sagt, nicht oder noch nicht. Ja, es ist jetzt wirklich lustig zum Anschauen, weil eben jedes Apple hat eigentlich immer noch gross Werbetools für Apple Intelligence. Also das neueste Handy rausgekommen ist, wird auch mit Apple Intelligence beworben, sei ready dafür. Aber eben so viel Intelligence gibt es dann dort noch nicht. Was eigentlich zum Schluss kommt, wenn du das neue iPhone willst kaufen, dann ja, ist es einfach wahrscheinlich, weil dein Alter kaputt ist oder weil du andere Features geil findest, aber für Apple Intelligence ist es nicht wirklich nötig. Da geht es dann wahrscheinlich noch ein, zwei Handy-Generationen, bis es dann wirklich draus ist.
Ja, zwei Sachen sind auf jeden Fall spannend in dem ganzen Kontext. So zum Beispiel der Software-Chef von Apple, also der Craig Federici.
Das ist der mit der Frisur.
Das ist der mit der Frisur, genau. Letzten Oktober schon gesagt, wo er sich geäussert hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass eigentlich so die Apple Intelligence Features Aufgabe für die kommenden Jahre, wenn nicht sogar für die kommende Dekade wird sein. Also jetzt ist die Aussage, leuchtet vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht. Und was sicher auch wird spannend sein, ist WWDC 2025. Die steht voraussichtlich im Juni dieses Jahr wieder an.
Am 9. Juni, glaube ich.
Hast du das Datum fix?
Ich habe es gelesen.
Ah, okay, alles klar. Ja, siehst, ich bin halt mit zu wenig mit der Zukunft und mehr mit dem Jetzt im Moment beschäftigt. Aber ja, sie wird sicher im Juni sein, was dort alles Thema wird sein oder wie viel Apple Intelligence dort Teil von der Veranstaltung wird sein. Dürfen wir also sicher gespannt sein drauf.
Also und spätestens im Juni werden wir darüber berichten oder dann 2035, wenn Apple Intelligence endlich da ist.
Böck, kennst du noch jemanden, der noch nie ein AI-Tool genutzt hat?
Ja, ich sage jetzt mal, meine Mutter wahrscheinlich, obwohl sie computertechnisch wirklich sehr bewandert ist. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt an ihrer bis jetzt vorbeigegangen ist. Sie ist auch 84 und ich habe sie jetzt auch noch nicht damit belästigt.
Es zeigt aber auch, dass die Zahl von den Leuten, die es noch nie gemacht haben, immer kleiner wird. Das zeigt eine neue Umfrage, die der Vergleichsdienst Comparis gemacht hat. Die haben die Umfrage 2023 gemacht und jetzt das Jahr wieder. Und bei der letzten Umfrage ist die Anzahl der Leute, die noch nie ein GenAI-Tool genutzt haben, bei 50% gewesen. Und jetzt sind wir noch irgendwie bei 27%. Also das heisst, zwei Drittel von der Leute, irgendwie knapp 63%, haben schon mal mindestens einmal ein AI-Tool genutzt. Überrascht dich da?
Ja, da muss man noch ein bisschen mehr erzählen nachher zu dieser Studie. Also, was heisst genutzt? Also einmal ausprobiert oder richtig genutzt? Tun sie es täglich nutzen oder wöchentlich? Also wenn sie es nur einmal genutzt hat, dann muss ich sagen, okay, so what?
Genau, ist leider nicht abgefragt. Da ist, finde ich, auch ein bisschen Haken an dieser ganzen Sache. sollte aber in der Zukunft besser werden, hat es geheissen. Die Befragung ist gemacht worden im März bei etwa 1000 Leuten in allen Teilen von der Schweiz. Eben abgefragt ist wirklich, halt, ob sie schon mal eins verwendet haben, aber leider nicht wie regelmäßig oder wie oft oder wie fest das in den Alltag integriert ist, auf welchen Geräten das genutzt haben, für was das gross genutzt haben. Da allerdings ist abgefragt worden.
Für was? Und für was haben sie es dann genutzt?
Also es ist herausgekommen, dass jeder vierte Befragte mit Chatbot-Erfahrung den digitalen Helfer nutzt bei der Arbeit, also im Job, zum Beispiel zum Text zusammenfassen, für Kalkulationen, was man allerdings nicht unbedingt sollte, oder zum Beispiel fürs Programmieren. Auffällig daran ist, dass ein Drittel der Chatbot-Nutzer lieber KI fragt als eine Suchmaschine. Da habe ich noch überraschend gefunden. 2024, also bei der letzten Befragung, war es bei 27% der Wert.
Ja, das ist doch noch erstaunlich. Also beziehungsweise zeigt auch wirklich, dass Google wahrscheinlich auf der Hut sein muss. Eben die Leute nutzen KI zum Suchen. Mache ich auch. Eben, einfache Frage immer nach Google, sobald es ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Tiefe hat vielleicht oder ein bisschen mehr Zusammenhang wird dargestellt überkommt, dann frage ich auch eine KI.
Muss man allerdings immer schweinisch aufpassen, dass sie einem dann keinen Mist aufzählt. Und da ist auch noch ein spannender Punkt von dieser Befragung. Die Fehlertoleranz gegenüber der KI, die ist extrem gering bei den Leuten, die gefragt worden sind. Also über die Hälfte akzeptieren keine Fehler bei einem KI-Chatbot, was ich doch noch recht erstaunlich gefunden habe. Und ich habe dann auch den Jean-Claude Frick gefragt von Comparis, wann er denkt, wieso das da so ist.
Ja, ich glaube, das KI-System wird immer noch so eingeschätzt als, ja, das ist ein Computersystem, das muss, wenn er etwas macht, dann ist es richtig. Also ich glaube, die Fehlertoleranz bzw. das Bewusstsein, dass ja so Systeme können Fehler machen können, ist bei diesen technischen, bei diesen KI-Systemen viel kleiner als bei Menschen. Bei Menschen wissen wir es ja, dass Menschen Fehler machen und akzeptieren es irgendwo durch noch. Und ich glaube aber, dass viele Leute, die mit diesen KI-Tools arbeiten, einfach davon ausgehen, ja, das ist ein Computersystem, das verhebt, das muss richtig sein, das muss doch stimmen. Und darum noch gar keine Toleranz dafür entwickelt haben, dass die Systeme eben genauso dumme Zeug erzählen können, wie das, was Menschen können. Also es ist eigentlich vielleicht eine Erfahrungssache.
Ja, da hat Jean-Claude natürlich recht. Und das ist ja wahrscheinlich genau das, was wir ein bisschen lernen müssen, dass ein KI-Chatbot eben probabilistisch ist. Das heisst, ein bisschen eine Annäherung macht an die Wahrheit und nicht deterministisch. Also wie der Taschenrechner, wo 2 plus 2 ist immer 4. Das ist eben bei der KI nicht so. Das gehört wahrscheinlich ein bisschen zu der digitalen Erziehung, dass man das lernt, umzugehen damit. Dass wahrscheinlich die KI immer wird Fehler machen. Ich finde es interessant, dass sie keine Fehler akzeptiert. Weil mich interessiert, tun dann die Leute dann nicht mehr KI brauchen, hören sie auf und gehen wieder zurück, wo auch immer hin. Also ich meine, auch Google macht ja Fehler.
Genau. Ja, erzählt uns doch auch mal ein bisschen von eurer KI-Nutzung. Schreibt uns ein Mail, zum Beispiel an promptzero@blick.ch.
Das stimmt. Und dann lesen wir das und beantwortet in den nächsten Sendungen. Die Studie zeigt ja auch, dass vor allem je jünger das, die Leute sind, desto mehr werden die KI-Chatbot genutzt. Das deckt sich auch mit einer Umfrage vom letzten Herbst von der ZHAW, der James-Studie, wo eben irgendwie 3/4 der Jugendlichen auch einmal so ein KI-Bot genutzt haben. Aber schon dort habe ich eben genau auch das Gleiche gedacht. Ja, was heisst eben schon mal genutzt, immer oder einfach einmal? Und ja, die Unschärfe, die sehe ich eben auch ein bisschen beim Schaffen oder bei den Kollegen, sowohl privat oder Arbeitskollegen. Also die Nutzung von diesen AI-Tools ist sehr, sehr unterschiedlich. Die einen schnallen schon ein bisschen, was man nicht machen kann. Und für viele ist es noch ein Recht, ein Buch mit 7 Siegel.
Mhm. Also ich nutze es täglich. Eines meiner liebsten Features ist immer noch, dass ich nichts mehr muss selber transkribieren, kein Interview mehr muss ich führen. Das hat mir schon so viel Zeit erspart. Das ist ungemein.
Genau, das ist ein internes Tool, das wir gebaut haben, beim Blick bzw. Ringe, und zwar ein bisschen aus Datenschutzgründen, dass wir nicht irgendwie die Interviews ins Netz aufladen müssen, irgendwie auf einem komischen LLM-Server, wo wir nicht wissen, was mit diesen Daten passiert, haben wir das selber gebaut. Und ja, es funktioniert recht gut. Ich brauche es jetzt nicht vor allem, aber gerade jetzt in den letzten Tagen habe ich es ein paar Mal gebraucht, wenn ich irgendeinen langen englischen Text gesehen habe.
und müde bin am Abend und nicht mag alles lesen, dann kopiere ich einfach schnell in die AI kopieren und sage, hey, fass mir schnell das Wichtigste zusammen.
Und du glaubst denn dem?
Ja, es ist ja nicht für einen Artikel, es ist ja für mich. Und ja, man muss immer, immer kritisch sein. Und wenn ich dann etwas würde schreiben, müsste ich es nachschauen und so. Aber ja, ich glaube, in dem Fall, dort habe ich es geglaubt und es hat auch gestimmt. Hey Tobias, du hast wieder ein Studienreise gemacht, sozusagen, und zwar in die Migros, beziehungsweise nicht in die Migros, aber als GDI, als Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlicken. Der Gottlieb Duttweiler ist ja der Gründer von der Migros, hat dort das Institut gegründet, finanziert. Und das beschäftigt sich jetzt mit ein bisschen auch, vor allem auch Zukunftssachen. Was hast du denn gemacht, Tobias?
Genau, ihr Reisli ist richtig. Das Ganze ist ein Rüschlikon. Es geht wirklich nicht lang, bis man dort ist. Für die, alle, die nicht aus Zürich sind, auf dem Bürkliplatz kann man einsteigen in den Bus und nachher spuckt es an einem aus in Rüschlikon, geht etwa 10 Minuten oder so.
Genau, und jedes Zürcher Kind kennt natürlich den Ort, zwar nicht das GDI, aber gerade nebenan ist der Duty Park, wo es Kasperli-Theater und Eselreiten gibt. Also auch, wenn ihr Kind habt und es ein bisschen warm ist jetzt im Frühling, ein sehr schöner Ausflugsort.
Genau, und eben am 12. März war der GDI-Trendtag da gewesen. Dort haben ganz viele schlaue Leute ganz viele schlaue Sachen erzählt. Es waren mehrere Vorträge gewesen, so meistens etwa um die halbe Stunde rum. Und einer davon war von Jakub Samukowicz gewesen. Er ist Forscher am GDI selber und hat ganz am Anfang zu seinem Vortrag etwas Spannendes gesagt.
Von heute an ist die Malerei gestorben. So reagierte der Maler Paul de la Roche in den 1840er Jahren auf die Automatisierung seines Berufes. Und zwar in Form des Fotoapparates, der dann in dieser Zeit aufkam.
Genau, also neue Technologie, die quasi droht, Kunstform zu verdrängen. Das tönt ein bisschen vertraut, können wir meinen. Heute stehen wir ja, vielleicht vor einem ähnlichen Umbruch. Nur ist es nicht Kamera, sondern eben KI, wo unsere kreativen und kognitiven Fähigkeiten vielleicht herausfordert. Spannend war, hat Parallelen gezogen zwischen eben dieser quasi Umstellung, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, mit der Kunstgeschichte. Hat dann auch das Beispiel nochmal aufgegriffen, als die Fotografie eben aufgekommen ist, dass dann die sehr realistischen Abbilder, die wir dazu alles gemacht haben oder wo Maler dazu alles gemacht haben, dass die ja eigentlich bald überholt waren. Die Folge war aber dann nicht, dass Künstlerinnen und Künstler ihr Handwerk aufgegeben haben, sondern sie haben sich gewandelt, sie haben neue Kunstströmungen entwickelt. Wie
abstrakte Bilder haben sie
ja, genau, gezeichnet. Expressionismus, genau. Ja. Und quasi man hat sich halt weniger auf die exakte Wiedergabe von der Realität und mehr aufs subjektive Erleben quasi gesetzt. Und Jakub hat dann argumentiert, dass wir eben heute eigentlich von einer ähnlichen Entwicklung stehen. Wenn Maschinen auf objektive Fragen objektive Antworten geben können, wird es für uns Menschen umso wichtiger, die relevanten subjektiven Fragen zu stellen. Kreativität, Introspektion und Mut werden zu wichtigen Kompetenzen, hat er gesagt, das im Vortrag.
Also, was willst du jetzt sagen? Dass eigentlich so die Basic-Antworten einfach KI liefern und wir müssen jetzt kreativer werden? Oder?
Ja, ein bisschen. Also er hat es dann umschrieben eigentlich mit der Studie, die das GDI im Jahr 2020 gemacht hat. Das heisst, die Studie heisst Future Skills. Die unterscheidet eigentlich zwischen, das klingt jetzt auch noch ein bisschen hochstochen, zwischen Wissen, Wollen und Wirken. Und Maschinen sind eigentlich, oder werden immer besser drin, halt zum Wissen und Wirken umsetzen. Aber das Wollen, also eigentlich die Fähigkeit, um ein Ziel zu formulieren und vielleicht auch eine Vision zu haben oder einen Traum zu haben, da bleibt eigentlich eine menschliche Fähigkeit, oder zumindest bis heute. Oder? Und genau das Wollen droht jetzt aber zu verknümmern, wenn wir zu bequem werden und Entscheidungen oder halt ganze Denkvorgänge auslagern, outsources, irgendwelche KI-Chatbots.
Bei der Arbeit, wenn man ein neues Projekt angeht, dass es halt umständlich ist, auf einem weißen Blatt Papier sich erstmal hinzusetzen, zu überlegen, ja, was will ich eigentlich und was ist die Frage, die ich beantworten will? Und dass es sehr viel einfacher ist, einfach die erste Frage in ChatGPT einzugeben und ein paar Bullet Points da rauszuholen.
Hat der Jakob recht? Machst du das so?
Habe ich auch schon gemacht. Meistens ist aber dann das Ergebnis, oder nein, nicht meistens, sondern eigentlich immer ist das Ergebnis sehr generisch, wenn man da mal so kann sagen. Was viel besser ist, ist, wenn man selber Ideen hat und die dann wie spiegelt. Also halt so als Sparring-Partner. Da ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, also die Verlockung ist natürlich wirklich da und die Angst vor dem weißen Blatt, eben, die haben natürlich alle, glaube ich, die schreiben. Also die haben Schüler, die einen Aufsatz schreiben, das haben Journalisten, die müssen einen Text schreiben. Wie fängt man an? Was will ich überhaupt sagen? Alle haben da ein bisschen andere Herangehensweisen. Die einen können schon wirklich praktisch druckreif von oben nach unten schreiben. Die einen müssen sich zuerst so einen Infotext zusammenbasteln. Ja, nachher geht es eben um den Anfang und da die Verlockung ja, ChatGPT oder was auch immer, welcher Chatbot, hey komm, schreib mir doch mal etwas, ist schon da. Ich muss sagen, ich finde es nicht einmal so schlimm, wenn man es ein bisschen als Inspiration braucht und dann nachher trotzdem noch natürlich selber seine Gedanken da reinschreibt, also so ein bisschen als Basis vielleicht, aber nicht als ganzer Text. Und ja, also die inspirierenden Anfänge und so Sachen, das ist etwas, wo wahrscheinlich nach der Mensch nicht schlecht drin ist, im Gegensatz zu der AI, das selber zu machen.
Hm. Es gibt mittlerweile auch Studien, die sich mit dem beschäftigen. Wir wollen jetzt das Thema auch noch ein bisschen mehr vertiefen. Halt eben, was bedeutet die Entwicklung überhaupt für unser alltägliches Denken und Handeln? Verkümmert unseren Entscheidungsmuskel vielleicht sogar, wenn wir ihn nicht regelmäßig trainieren, oder bietet KI vielleicht sogar neue Chancen, unser Denken zu erweitern? Diese Frage gehen wir heute nach, und zwar mit Dr. Sarah Genner. Ihr Spezialgebiet sind die Auswirkungen von digitaler Technologie auf den Mensch, Gesellschaft und Arbeitswelt. Sarah, willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sarah, du bist digitale Expertin, erforschst als Medienwissenschaftlerin, wie digitale Technologien unser Leben und unser Denken prägen. Was hat dich zuletzt an der Entwicklung von KI besonders überrascht?
Ja, sicher der Hype um die generative KI, wo ich natürlich auch ein bisschen versuche abzuspielen und sage, ja, KI gibt es natürlich schon ewig. Und trotzdem kann ich auch verstehen, dass jetzt die Tools und wie man mit denen kann interagieren, ChatGPT, Notebook, LM, Ideogram und wie sie alle heissen, eben doch nochmal eine andere Qualität bekommen haben. Und es macht einfach mehr Spass mit denen zu arbeiten und man merkt auch, dass es KI ist und nicht wie bei Tools wie Google Maps oder Shazam oder ähnliche Sachen, die ich schon lange brauche, die natürlich auch schon lange mit KI angereichert sind.
Ja, eben früher sind die Algorithmen meistens versteckt im Programm und jetzt kann man sie ja selber bedienen. Wie hat sich dann dein Umgang mit KI-Tools verändert? Eben, nutzt du ChatGPT oder eben auch vielleicht ein bisschen exotischere Sachen in deinem Alltag und wenn ja, was?
Ja, ich nutze viel von diesen Tools, teilweise tatsächlich auch im eigenen Arbeitsprozess, zum Beispiel zum grosse Dokumente zusammenfassen. Zum Beispiel Notebook LM macht recht Spass, um ein grosses Dokument als Podcast ausspielen zu lassen und dann das zu hören. Oder eben Ideogram brauche ich, um irgendein Bild zu generieren, das auch Text kann darstellen kann. Das können ja die anderen Bildgeneratoren recht schlecht. ChatGPT hilft manchmal, um etwas noch ein bisschen umformulieren oder einfacher schreiben. Und ich nutze es aber auch sehr oft, weil ich auch Weiterbildungen gebe zum Thema KI, um einfach auch mehr darüber lernen, um damit umzuspielen. Und ich füge auch oft eigene Publikationen rein. Also zum Beispiel, ich habe vor eineinhalb Jahren ein eigenes GPT gebaut, wo ich mit meinen eigenen Buchkapiteln und Publikationen gefüttert habe, um besser einschätzen können, ja, was kommt denn da raus eigentlich? Also wie korrekt ist das jemand, wo da rausgespielt wird als Zusammenfassung?
Also wir hätten auch dein GPT einladen statt dich.
Das wäre auch möglich gewesen.
Nächstes Mal. jetzt ist eine spannende Studie rausgekommen, The Impact of Generative AI on Critical Thinking. Also kurz gesagt, der Einfluss von generativer KI aufs kritische Denken. Die ist anfangs 2025 rausgekommen. 319 berufstätige Personen sind gefragt worden, die regelmäßig KI-Tools nutzen. Und vielleicht einfach ganz kurz schnell, um das Ergebnis zusammenzufassen. die Studie ist im Auftrag von Microsoft produziert worden. Und dort ist herausgekommen, dass KI reduziert eigentlich den wahrgenommenen Aufwand für kritisches Denken. Also 70% der Befragten empfinden Analyse und Bewertungen mit KI als weniger anstrengend. Nutzer, die viel Vertrauen hatten in KI, hinterfragen dann weniger kritisch. Und Menschen, die mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen, denken dafür intensiver noch, auch wenn das ein bisschen mühsamer ist. Jetzt die Studie, da wirklich einfach als extrem schnell Abriss für die, die sich nicht in vertieft mit der Studie befasst haben. Die Studie basiert auf Selbsteinschätzung. Also die Leute, sind, die mitgemacht haben, sind gefragt worden, wie sie quasi ihre Kompetenzen einschätzen. Jetzt die Frage an dich als Wissenschaftlerin, Sarah, wie verlässlich sind solche Daten und so Studien?
Ja, die Studie sieht aus meiner Sicht recht seriös aus, also verglichen mit anderen Studien, die so umgereicht werden. Und vor allem, wenn sie natürlich noch von einer Firma gesponsert sind, nenne ich es meistens sowieso Soft-Studien. Das heisst, da sind natürlich auch Firmen im Spiel, die natürlich ihren Namen reinbringen wollen, die auch nicht unbedingt meistens daran interessiert sind, dass sie besonders kritisch die Daten erhoben werden und die Ergebnisse sind. Und trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, das ist wirklich seriös gemacht. Und das Resultat finde ich auch interessant. Also, dass Leute, die eigentlich selber gerne denken, tatsächlich auch ein bisschen mehr hinterfragen, was denn da rauskommt. Aus diesen KI-Tools, die vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben, auch für die halluzinatorischen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz, die wissen, dass das natürlich auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruht, was rauskommt und nicht, weil ein Verständnis für Problematik oder für Wahrheit da ist, auch kein Anspruch auf Wahrheit da ist. Und darum finde ich es eigentlich schön, dass die Studie gezeigt hat, dass Menschen, die eher das wichtig finden, sich inhaltlich mit etwas auseinandersetzen, einen Anspruch an Wahrheit haben, vielleicht auch ein bisschen kritischer mit den Resultaten umgehen, die die KI-Tools ausspucken, und andere, die vielleicht sowieso nicht besonders interessiert sind am Denken, dann halt ja, das auch toll finden, dass jetzt die Maschine ihnen vieles abnimmt und das vielleicht auch zu wenig hinterfragen.
Das sind denn deine Erfahrungen eben mit dem kritischen Denken, tun denn die Leute vielleicht ein bisschen aus Angst, dass sie die AI nicht ersetzt, in Anführungszeichen, selber denken, oder ist das Resultat vielleicht doch gut? Hast du da mal selber Erfahrungen gemacht, wo dann halt du dich vielleicht zu fest auf die AI verlassen hast und dann ist es eigentlich anders rausgekommen, als wenn du dich damit auseinandergesetzt hättest? Also einfach gesagt, kann KI kritisch denken oder braucht es eben den Menschen doch noch? Oder sind wir heute langsam dort, wo es eigentlich vielleicht gar nicht mehr nötig ist?
KI kann kritisches Denken simulieren. Weil sie ist ja trainiert auf Basis von Aussagen von Menschen, mehrheitlich immer noch. Also inzwischen weiss man ja, die Tools sind auch trainiert mit KI-generierten Inhalten, aber mehrheitlich lernen sie von Menschen und ihren Äußerungen und ihren Text sozusagen kritisch denken, simulieren. Und von dort her, glaube ich, schließt sich das nicht aus. Also eine Maschine kann relativ gut etwas auch Sinnvolles sagen. Also zum Beispiel gerade Claude, oder, wo ja auch so eine ChatGPT-Alternative ist, finde ich zum Beispiel intelligenter als ChatGPT, wenn man mit ihr diskutiert und über Themen sich will informieren, kommen dort bessere Sachen raus, auch inhaltlich. Von dort her gibt es nur schon unter den KI-Tools Unterschied, aber auch die Menschen, wie sie es nutzen, sehe ich einfach so ein bisschen die Leute, die ich das Gefühl habe, sind tendenziell jetzt ein bisschen denkfauler. Die sind wahnsinnig begeistert von den Resultaten, die da rauskommen, die Texte, die da rauskommen, und tun die je nachdem relativ unkritisch kopieren und irgendwo reinsetzen. Und das machen die Leute, die selber gerne denken, eher ein bisschen weniger. Und dort sehe ich vor allem den grossen Unterschied.
Finde ich schön, dass du das sagst. Einerseits, ich bin auch Team Claude, der Bö ist mehr Team ChatGPT.
Ich kann mir nicht leisten, für alle Tools zu zahlen.
Aber zurück zum Denken, ist dann, denkst du, Sarah, die Sorge, wo quasi, oder die These oder auch die Erkenntnis, die jetzt da aufzeigen, ist, KI macht uns denkfaul, ist da quasi nur eine weitere Technikangst, so quasi in einer langen Reihe, eben mit dem Taschenrechner, mit der Suchmaschine, mit dem Aufkauf von Smartphones? Oder gibt es da damals tatsächlich quasi wesentliche Unterschiede, wo halt vielleicht auch die Befürchtungen berechtigter machen als bei früheren technologischen Umbrüchen?
Ich bin eher Team, es ist eine weitere Technikangst in dieser Beantwortung. Du hast schon sehr schön aufgezählt, was da so bisher eigentlich auch passiert ist oder in der Technik- und Mediengeschichte. Und es geht ja noch viel weiter zurück als das, was du aufgezählt hast. Wir sehen, dass die alten Griechen schon darüber philosophiert haben, dass die Schrift ein Problem ist für das menschliche Gedächtnis. Dass, wenn wir anfangen, Sachen aufschreiben, oder, das war damals noch sehr eine mündliche Kultur gewesen, man hat eigentlich noch nichts aufgeschrieben oder sehr wenig oder nur ganz wenige gelehrt, die haben überhaupt können schreiben. Und dort haben sich Menschen ernsthaft Sorgen gemacht, dass man sich dann nichts mehr muss können merken, weil man kann es ja aufschreiben und vergessen. Und so ist das eigentlich weitergegangen in der Medien- und Technologiegeschichte und immer kommt wieder etwas Neues auf und dann fangen die Paniken aus. Entweder die Welt geht unter, das Abendland geht unter oder das ist jetzt endlich die Rettung und die Revolution und die Demokratie kann jetzt endlich eingeführt werden. Aber am Schluss ist es häufig so, es gibt verschiedene Effekte in die eine und in die andere Richtung. Und ich rede oft vom sogenannten Lupeneffekt. Ich würde diesen Begriff übrigens sehr gerne endlich mal platzieren und dass die Leute lernen.
Wir tun es nicht rausschneiden. Du hast ihn platziert. Ja. Was ist denn der Lupeneffekt?
ich habe oft beobachtet, dass Technologie oft so wirkt wie eine Lupe auf das, was man schon drauf hat, wo da ist. Also das, was da ist, wird vergrössert. Also das heisst, wenn eben Menschen sich für Themen interessieren, ernsthaft, und sie nutzen zum Beispiel Suchmaschinen oder eben das Internet oder Wikipedia oder jetzt KI-Tools, um noch mehr über die Themen erfahren, dann ist das wie eine Lupe, wo das die Wissbegier vergrößert und allenfalls auch das Wissen vergrößert. Leute, die eh schon nicht so wahnsinnig interessiert sind an Themen und die, wenn du die ChatGPT nochmal draufhebst, wie eine Lupe, dann wird auch das noch grösser und je nachdem wird dann noch sichtbarer, dass es überhaupt nicht interessiert, was da die Maschine ausspuckt, dass sie es nicht angeschaut haben und einfach abgegeben haben.
Ich bin zwar nicht Medienwissenschaftler, aber Ich nenne es auch, also auch nicht Lupeneffekt genannt, aber ich habe auch gefunden, oder finde immer noch, AI tut sehr Sachen akzentuieren, die eh schon lange da sind, also vor allem in unserem Alltag, oder man redet dann viel über Fake News mit KI, das hat es schon früher gegeben, es kommt einfach mehr, man redet dann über, hey, was machen Journalisten noch selber und was sind sie vielleicht der KI auslagern, auch früher hat es schon Tools gegeben, von Wikipedia bis, ich weiss auch nicht wo man sich hat können bedienen, wenn man ja, ein bisschen faul war, ich weiss nicht, wer es gemacht hat, und AI tut das einfach irgendwie akzentuieren und man redet dann darüber. Das finde ich eigentlich noch gut. Ich hätte noch eine Frage an euch zwei. Wir reden von kritischem Denken. Was ist denn kritisches Denken genau? Also wenn ich ein PDF, eben zum Beispiel jetzt die Microsoft-Studie reinlade in ein LLM und dann sage, hey, tun wir mal 3 Schlüsse daraus ziehen und mir präsentieren. Ist das das oder geht es in eine andere Richtung?
Also du meinst jetzt, ob dann das LLM da kritisch denkt oder...
Also was ist der Unterschied zwischen einfach irgendwie ja so Basic-Aufgaben, fassen wir mal den Text zusammen oder schreiben ein bisschen schöner und wo ist denn das kritische Denken?
Ja, ich würde sagen, das kritische Denken ist, du lesest die Studie selber, fassest deine Schlüsse und checkst vielleicht nachher oder spiegelst es vielleicht nachher mit einem LLM. Und bei dir, Sarah?
Ja, ich finde, das ist eine schöne Beschreibung, wie man es kann sinnvoll einsetzen, die Tools, und sozusagen konstruktiv kritisch an das herangehen. Ich mache mir aber auch nicht nur Gedanken zum kritischen Denken. Manchmal treffen wir auch das überkritische Denken heute zu oft an, dass viele Leute dann gar nicht mehr glauben. Also wir haben jetzt in den Medien und Presse haben wir es ja mit dem Phänomen oder der Lügenpresse zu tun oder mit so ähnlichen Themen, wo die Leute eigentlich überkritisch sind. Oder du zeigst ihnen ein Foto und sie sind sicher, das ist mit KI generiert, aber es ist wirklich ein echtes Foto. Also ich denke, im Moment müssen wir vor allem auch wieder die Balance finden, oder, zwischen sinnvoll kritischem Denken und nicht überkritisch Denken.
Wie finden wir die?
Ja, Bildung und ernsthafte Auseinandersetzung.
Es ist völlig irre. Ich weiss nicht, ob ihr noch auf Twitter oder X sind. Du nicht mehr, Tobias?
Nein. Ja, ich bin noch.
Du bist noch. Da ist jetzt ja diese Woche, Anfangswoche, ist ja der Dragon-Kapseln von Elon Musk gelandet mit diesen zwei Astronauten, die da im All gestrandet sind, glaube ich, für 9 Monate auf der ISS.
Genau.
Das ist dann so Splashdown im Meer und da sind so Delfine gekommen und dann sind rundherum geschoben. Und irgendwie, mir hat Twitter irgendwie 2 Tage lang nur Verschwörungstheorien angezeigt zu dem Thema. Hey, das kann doch nicht sein, das ist faker als die Mondlandung. Stimmt doch nicht. Völlig irre, weil es stimmt ja. Und vor allem, es ist auch ja auf dem Musk seiner Plattform und er hat ihm gehört SpaceX und trotzdem hat der Algorithmus so die Verschwörungstheorien gepusht. Wahrscheinlich, weil es einfach mehr Interaktionen auslösen als halt waren. Aber ich habe dann kritisch gedacht und mir gesagt, hey, das stimmt.
Das ist gut. Ich würde sagen, dort liegt es wahrscheinlich mehr an der Plattform als an dem Vorfall selber. Aber das ist meine Ansicht.
Nein, es ist einfach lustig, dass wirklich jedes Thema heute kann einfach, auch wenn du gar nicht daran glaubst, kannst du gerade in eine Verschwörungsecke abdriften, wo du denkst, was soll das?
Ja, also Twitter ist ja schon lange nicht mehr Twitter, es ist X. Und wenn man halt die meisten Leute entlässt, dann ist auch nicht erstaunlich, dass der Algorithmus dort vielleicht auch nicht mehr ganz so gut ist, wie ein Musk eigentlich gerne hätte.
Eben gehen wir zurück zu unserer Studie aus neuropsychologischer Sicht. So. Verändert sich unser Denken durch regelmäßige KI-Nutzung? Gibt es da schon Forschungsresultate?
Ich kenne jetzt keine konkreten, aber grundsätzlich weiss man aus der Hirnforschung, dass alles, was wir machen, verändert unsere Hirnstrukturen. Alles, was wir häufig machen, legt sozusagen Autobahnen im Hirn. Und darum ist, ob wir jetzt lesen, seriös lesen oder ob wir KI nutzen, ob wir uns viel bewegen, einfach das, was wir häufig machen, das verändert das Hirn. Und insofern lohnt es sich, über unsere Gewohnheiten nachzudenken und ob das die richtigen Gewohnheiten sind. Ob es jetzt eine sinnvolle KI-Nutzung ist oder einfach nur noch rumsitzen und nichts mehr machen, das ist das, um das, was es eigentlich geht.
Jetzt so Chatbots, die gibt es im Vergleich zu der ganzen Computergeschichte ja relativ wenig lang oder zumindest so breit gestreut, dass die Leute da nutzen. Wie hoch schätzt du denn, ist die Gefahr, dass man sich vielleicht auch wenn man die so regelmäßig nutzt, da gibt es ja noch keine Langzeitstudie, dass man sich da vielleicht auch in eine gewisse kognitive Abhängigkeit fast begibt, wenn man so etwas regelmäßig einsetzt?
Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Aber es wäre jetzt auch nicht das Erste, wo wir ein bisschen davon abhängig wären. Also denken wir an das Smartphone. Frag mal jemanden, ob sie noch bereit wären, ohne Smartphones leben oder ohne Google-Suche oder ich wäre auch ohne Google Maps ziemlich verloren. So viel, wie ich muss rumkommen, hätte ich meistens, würde ich diesen Weg auch nicht mehr so richtig finden. Insofern, ja, das sind einfach auch Gegebenheiten, wo uns ermöglicht werden durch die Tools und die sinnvoll lernen nutzen, aber trotzdem auch immer wissen, wir haben die Tools nicht immer zur Verfügung. Und das bedeutet dann, wir müssen vielleicht trotzdem auch noch etwas schreiben können, ohne ChatGPT.
Also gerade Google Maps ist eigentlich eine gute Analogie. Ich bin natürlich auch völlig abhängig davon, aber oft sehe ich dann auch wirklich falsche Routen, vor allem fürs Velo. Geht dann irgendwie über einen Bergwanderweg durch, wenn du eigentlich mit dem Rennvelo unterwegs wärst. Und also auch dort, also ist vielleicht jetzt blöd, muss man kritisch denken und einfach wirklich sagen, hey, kann es wirklich sein, vielleicht mit anderen Tools gegenchecken. Aber ich merke schon bei mir eben, wir reden jetzt von dieser Studie, oder wenn du so eine Studie hast mit x Seiten, dann denke ich an mich halt schon wirklich, hey, der AI kann das viel besser lesen, also, oder viel schneller und vielleicht dann die wichtigen Punkte rausstellen. Also wenn ich mich jetzt dann, was kann nicht, eine Stunde ansetzen, hast du ja vielleicht nicht immer Zeit dazu.
Ja, und ist manchmal auch schwierig. Ich kann nur etwas erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe letztes Jahr in der Sommerferie 10 Tage lang auf das Smartphone verzichtet. Das war am Anfang brutal hart gewesen. Und dann mit der Zeit merkt man auch, dass man irgendwie gar nicht mehr fähig ist, also ich habe das gemerkt, dass man gar nicht mehr fähig ist, um die Langeweile auch aushalten, die existiert, ohne ein Gerät, das einem jederzeit eine Bespassung quasi bietet, oder? Also ich meine, ich weiß es selber, ich meine, du ziehst schnell zum Hosensack raus und bist schnell auf Twitter oder Blue Sky oder Judihui und dort scrollst du einfach durch und es bespaßt dich unendlich, oder? So lange, dass du auch immer möchtest. Und ich glaube aber auch schon, dass es irgendwie einen Mittelweg braucht. Vielleicht auch eine Frage an dich, was denkst du, ist denn eine gesunde Beziehung zu KI? Wo legen wir dort irgendwie den Pfad?
Ich denke, eine digitale Balance müssen wir alle irgendwie anstreben. Und du hast jetzt vor allem auch Social Media Tools angesprochen, oder? Wo natürlich auch mit KI kuratierten algorithmischen Feeds eigentlich uns auch draufhalten und uns sozusagen das Dopamin hochhalten, oder? Also das Hirn ständig im Belohnungszentrum irgendwie bespaßt, was man eigentlich nicht wollen und fast nicht können aufhören. Ob es jetzt mit KI gleich süchtig machend ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, insgesamt müssen wir das Thema anschauen von der Beziehung von Mensch und Technologie. Wie viel wollen wir von dem in unserem Alltag haben? Wie viel wollen wir vor Bildschirm sein? Wie viel wollen wir mit Leuten ohne Gerät interagieren? Wie oft bewegen wir uns noch angesichts von all diesen Möglichkeiten, unterhalten sie mit Bildschirm? Und ich denke, das müssen wir wirklich gross denken und nicht nur in Bezug auf KI.
Wo findest du deine Balance persönlich?
Ich bin auch immer auf der Suche. Ich halte zwar Vorträge, aber ich halte mir auch nicht immer an meine Tipps zum Thema digitale Balance. Aber was ich sicher immer empfehle, ist einen Wecker kaufen, einen herkömmlichen Wecker, der wirklich nur wecken kann. Und dann kann man nämlich ein Smartphone außerhalb vom Schlafzimmer haben. Und dass man zum Beispiel bei Essenszeiten das wirklich ernst nimmt, dass alle am Tisch die Geräte weglegen. Ich finde, das sind schon mal so zwei Massnahmen, die so ein bisschen eine kollektive digitale Balance vereinfachen.
Hast du einen Wecker, Bö?
Ja, eigentlich schon, aber ich bin wieder zum Handy übergegangen. Und ja, Sarah, du hast recht, das wäre die beste Variante. Aber natürlich habe auch ich das Handy neben dem Bett. Aber tun wir nicht den Kulturpessimismus verfallen. Kann KI auch unser Denken fördern, indem sie Routineaufgaben übernimmt und uns halt Raum für tiefere Analysen schafft?
Das ist eine sehr verbreitete Hoffnung, aber ich warte ehrlich gesagt noch auf die Anwendung. Weil am Schluss müssen ja jetzt sehr viele Leute auch viel, viel Zeit investieren, um die KI-Tools überhaupt halbwegs sinnvoll zu nutzen. Und ich frage mich manchmal, wo überall die Leute ihre Zeitersparnis sehen. Unter dem Strich, oder? Klar, vielleicht ein bisschen ein Task ein bisschen verkürzt oder unterstützt, aber unter dem Strich müssen wir doch auch viel leisten, um überhaupt das dann an den Punkt zu kommen.
Ich habe das Gefühl, es ist eine romantische Vorstellung natürlich. Also genauso wie man sagt, hey, ja, im Gesundheitswesen KI hat unglaubliches Potenzial und so, ist ja dann nachher nicht so, dass der Arzt oder die Ärztin mehr Zeit hat, um sich mit meinen Problemen zu beschäftigen, sondern es ist einfach möglich, um mehr Patienten und Patientinnen behandeln im gleichen Schritt, um bös gesagt. Also auf das wird es ja rauslaufen, oder?
Also was ich schon gemerkt habe, jetzt mit KI, ich tue viel mehr ja, halt wieder Studien oder Papier direkt anschauen, mit KI. Also früher hast du vielleicht einen Artikel gelesen von irgendjemandem und jetzt hilft dir eben KI vielleicht selber eben ein paar Blicke in die Studie reinzurühren. Eben, und natürlich rührst du einfach die Studie ins LM rein und sagst, hey, die drei interessantesten Punkte, was ist da los? Und du hast irgendeinen riesen langen englischen Text und sagst der KI, hey, mach schnell auf Deutsch Zusammenfassung. Und das finde ich schon wahnsinnig hilfreich.
Ja, das ist cool. Also für mich auch überraschend, oder? Dass man bei Ringe echt die Studie liest. Also das hat mich echt gefreut. Und das ist sicher eben halt etwas, wo neue Sachen erschließt. Aber es ist nicht unbedingt ein Produktivitätsgewinn, weil man das vorher vielleicht auch nicht gemacht hat. Und ich, der selber länger in der Forschung war, inzwischen übrigens nicht mehr, habe natürlich auch gesehen, dass die meisten schon früher nur die Abstracts gelesen haben von diesen Forschungsartikeln. Und der Rest ist natürlich dann nur die, die in die Reviews machen, in diesen Journals. Aber wenn man jetzt sozusagen die Studie nochmal ein bisschen vertiefter anschaut, wenn man sie sich einfach zusammenfassen kann, warum nicht? Ist doch wunderbar.
Was mich noch interessant gefunden hat, ist, dass die Studie, die Microsoft in Auftrag gegeben hat, die redet eigentlich auch von einer Verschiebung von der kognitiven Anstrengung, also halt eben weg von der Informationssuche und eigentlich mehr hin zur Verifizierung. Da würde dann irgendwie auch ein bisschen das spiegeln, was du vorher erzählt hast. Darum vielleicht nochmal in dem Kontext nochmal die Frage, ist da vielleicht auch eine Chance für besseres kritisches Denken oder zumindest anders denken oder neue Autobahnen zu bauen in unseren Köpfen?
Es ist eine Chance für die, die man eben richtig einsetzen muss. Stichwort Lupeneffekt. Wenn du weißt, wie einsetzen und dann auch die richtigen Schlüsse ziehst, dann ist es wirklich eine Chance. Aber aus meiner Sicht geht tendenziell eher die Schere noch mehr auf. Oder? Zwischen denen, die das sinnvoll einsetzen können und die dann auch überfordert sind, das sinnvoll einzusetzen. Und ich halte die Hoffnung ein bisschen für romantisch und überzogen, dass jetzt dank KI endlich Leute, die vielleicht nicht so gut lesen oder schreiben können, jetzt plötzlich so viel mehr Möglichkeiten an der Hand haben. Das wird sich zeigen.
Ja, gerade schreiben dazu passt. Bei uns jetzt im Geschäft bei Ringe wird jetzt gerade Google Gemini ausgeholt für alle. Wir sind ja im Google Environment und haben jetzt praktisch jedem Tool Gemini drin und irgendwie eben, da kannst du irgendwie ein riesen E-Mail erstellen lassen zu irgendeinem Thema und wahrscheinlich dann das Gegenüber fassen genau mit Google Gemini wieder eine E-Mail zusammen. Darum bin ich eh bei dem bleibe schon jahrelang. Ich mache E-Mail so kurz wie SMS. Das ist eigentlich für mich am besten. Und ich denke auch für die anderen eben, wenn dann irgendwie auf einmal beide Parteien anfangen, dann alles mit AI erstellen, dann ist es irgendwie wie sinnlos.
Die Gefahr besteht wirklich.
Vielleicht, wenn man auch noch beleuchten kann, jetzt eben 2025 ist zumindest so, wenn man den Versprechen von all diesen Firmen glaubt, so das grosse Jahr von der KI-Agenten. Also, dass KI halt nicht nur irgendwie ein Sparing-Partner ist und man irgendwie so ein bisschen als Sprachmodell kann nutzen, sondern dass die auch eigenständig können handeln und dann vielleicht den ganzen Arbeitsprozess übernehmen sogar. Was denkst du, wird da für einen Einfluss haben auf unseren Denkprozess?
Ich halte KI-Agenten für ein wunderbares nächstes Marketing-Thema, wo man jetzt sozusagen, wo der generative KI-Hype ein bisschen abflaut, kann einen neuen Trend lancieren namens KI-Agents. Und ich würde sagen, früher haben wir dem Automatisierung gesagt. Und jetzt sind es halt KI-Agenten. Und darum sehe ich den ganz grossen Unterschied nicht. Ich habe einen Kollegen, der hat gerade mit seinem teuren OpenAI-Abo, das 200-frankige Pro-Modell, etwas programmiert, sodass er SBB-Tickets kaufen lassen kann. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist ja wunderbar, oder? Jetzt kauft die KI ihm seine Zugtickets. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt wirklich nicht das, was mich irrsinnig entlasten würde. Und ob ich jetzt das Vertrauen hätte, dass das immer funktioniert. Aber es ist ein bisschen teuer für das, dass es dann nur das kann. Und ich bin gespannt auf Anwendungen, die mich wirklich überzeugen, die nicht einfach klassische Automatisierung sind, wie ich zum Beispiel mit Zapier schon seit Jahren anwende, wo du einfach kannst Daten vom einen Ort in den anderen transferieren lassen, weil du halt auch so einen Automatismus dort rein programmierst. Ich sehe nicht, ob das ein Unterschied ist zu einem KI-Agent.
Ein Beispiel angesehen, man muss auch dazu sagen, es hat glaub, knapp 5 Minuten gedauert, bis der Operator dann das SBB-Billett gekauft hat zwischen den beiden Städten. Ich habe es dann auch noch schnell selber ausprobiert mit der App. Mir hat es, glaube ich, 17 Sekunden gebraucht dafür.
Ja, ich glaube, die KI-Agenten sind momentan wirklich auch ein bisschen ein Marketing-Hype. Etwas, wo mich eure Meinung nach interessiert, wo auch eher zum kritischen Denken passt, ist ja der Deep Research Knopf, wo jetzt ja in allen KIs praktisch langsam aufploppt, also von ChatGPT über Google bis DeepSeek, ich weiß nicht, ob es Claude auch hat, wo dann eben halt nicht nur schnell eine Antwort ausspuckt, sondern dir irgendwie so ein bisschen suggeriert, hey, ich gehe jetzt wirklich mal eben tief recherchieren. Es geht meistens auch länger bis zu, ich weiß auch nicht, eine Minute, zwei oder so kann es gehen. Oft kommt dann auch wirklich sehr viel längeres Resultat zurück. Habt ihr das auch schon ausprobiert? Findet ihr, das ist eine gute Variante? Oder tut es einem eben gerade dann so suggerieren, hey, AI, ich habe jetzt alles durchgesucht, du musst jetzt wirklich nicht mehr recherchieren im Internet?
Ich sehe vor allem, dass sich Google die Suchmaschine muss warm anziehen. Weil am Anfang, wo der ChatGPT-Launch war, haben ja sehr viel gesagt, ja, KI ist keine Suchmaschine und so weiter. Und das würde ich sagen, das stimmt inzwischen wirklich nicht mehr. Da hat man in 2 Jahren stimmt der Spruch wirklich nicht mehr. Die Tools können als Suchmaschine figurieren. Sie können einem schnell helfen, gute Quellen finden und mit diesen Links, so wie es halt Google jetzt 20 Jahre lang eigentlich am besten gemacht hat. Und ich denke, das ist interessant. Und man muss schlussendlich ähnlich wie mit Googles Suchresultaten auch mit diesen Resultaten können umgehen. Aber ich finde es eigentlich super.
Also um deine Frage beantworten. Nein, Claude kann es leider noch nicht, weil Claude hat ja noch keinen Zugriff aufs Internet.
Tatsächlich, das stimmt natürlich.
Es kommt aber, es wird irgendwann dann kommen, Zeithorizont gibt es leider noch nicht. Ja, ich habe es auch schon ausprobiert mit sehr duomisten Verhältnissen, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Mühe, um diesen Sachen dann wirklich alles Glauben schenken, was dort mir präsentiert wird. Also weil ich auch einfach, also mit Perplexity habe ich schon einmal probiert, dort eine Frage gestellt, wo das Modell nichts hätte können wissen und wo ich gewusst habe, dass es auch nichts im Internet dazu gibt, quasi wieso ist Hotel XY bei mir im Kauf zugegangen. Und dann hat es mir wirklich mit dem Deep Search, heisst es glaube ich bei Perplexity, ich weiß, wir haben den Überblick verloren, wer das jetzt war, wie er nennt, hat man einfach wirklich eine komplette Räuberpistole aufgetischt. Also von A bis Z alles erstunken und erlogen. Und erst dann beim dritten Nachhaken hat es dann auch wirklich zugegeben, dass es stimmt, dass es da gar nicht gefunden hat. Auf der anderen Seite habe ich auch schon sehr gute Sachen gefunden und ich finde, dort ist es dann wie so ein bisschen, wo ist denn Zeitersparnis, wenn ich, also A, quasi, wenn ich es im Job brauche, nachher eh alles nur mal selber verifizieren muss, dann mache ich es lieber logischerweise von Anfang an allein. Es ist vielleicht gut, um etwas, was ich selber schon gemacht habe, doppelt nochmal verifizieren mit dem Tool, aber eher weniger umgekehrt jetzt in meinem Alltag.
Ja, also bei mir sind die Deep Search oder Deep Research Erfahrungen auch gemischt. Noch was super funktioniert hat, ist ja, letztens hat ja eine Hackergruppe Twitter lahmgelegt mit einer DDoS-Attacke. Und die haben Darkstorm geheißen. Und ich auch ChatGPT gefragt, hey, wer ist Darkstorm? Und da hat es einen ganz kurzen Abschnitt gegeben, praktisch keine Infos. Hat er gesagt, hey, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich eben den Deep Research-Knopf gedrückt. Und dann ist wirklich super viel gekommen. Und eben dort hast du dann auch Quellen und kannst dann draufdrucken und schauen, ob das so stimmt. Also ich muss auch da wieder, man muss es wahrscheinlich aus der Erfahrung ein bisschen herausfinden, wo es kann helfen und wo nicht.
Also was ich cool finde, ist quasi, dass bei Perplexity kannst du wieder eine Einschränkung machen, dass du zum Beispiel einfach mit wissenschaftlichen Quellen nur suchst. Das finde ich noch cool. Da fehlt mir zum Beispiel bei ChatGPT, dass da wie nicht hat. Dort ist so da, meine Erfahrung gezeigt, dass dann irgendwie, hast du irgendwie 23 oder 30 Quellen und 8 davon sind aber Wikipedia, wo dann halt einfach, ja, man darf halt nicht alles glauben, wie Wikipedia steht, weil es halt einfach eine offene Enzyklopädie ist und jeder kann quasi bearbeiten, etc. etc. Genau. Vielleicht machen wir den Bogen mal noch zu. Hast du 2 oder 3 Tipps, die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kannst mitgeben, wie sie KI nutzen können, vielleicht auch ohne ihr eigenes Denken zu vernachlässigen?
Ja, ich gebe oft gerne den Tipp, einfach mal auszuprobieren und vor allem spielerisch dran anzugehen. Ich finde wirklich, die Tools machen echt Freude, um damit umzuspielen. Und dann lernt man auch am meisten darüber. Man lernt am besten, was kann man glauben, wo sind die Grenzen, wo behauptet es einfach mal etwas und hat eigentlich keine Ahnung, oder? Das finde ich auch immer sehr lustig, dann wieder zurückfragen, ja, bist du sicher, oder ich glaube, es ist anders, und dann plötzlich werden es amigs defensiv, oder, die Chatbots, und darum stellen diesen Tools auch Fragen oder generieren Bilder und sagen einmal, die Bilder sind Schrott, und probieren es aus. Und das ist, glaube ich, einfach das Beste, was man machen kann, um nachher auch können, sinnvoll einschätzen, für was man sie brauchen kann und wo sie etwas taugen und wo eben nicht.
Danke, Sarah, für das schöne Schlusswort und merci, dass du zu unserem Studio gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr uns über eure Erfahrungen mit kritischem Denken und KI erzählen, schreibt uns an promptzero@blick.ch. Das ist der AI-Podcast Prompt Zero mit dem Thomas Benkö
und dem Tobias Bolzon. Prompt Zero.